Musik verbindet. Auch wenn wir so ein bisschen hier und da sitzen, ist es etwas, was verbindet. Ich fühle mich verbunden, als Fremder in eure Gemeinde kommend. Nicht ganz fremd, aber zumindest nicht jeden Sonntag hier, wenn wir gemeinsam Gott im Lobpreis begegnen. Das ist eine Verbindung. Seit ein paar Monaten bin ich als Religionslehrer, als Nachmittagsbetreuer und als Schulsozialarbeiter in einer christlichen Schule in Kassel tätig. Und da gibt es einen speziellen Jungen in der 8. Klasse, der heißt Christian, der wartet vor dem Klassenraum auf mich und sagt lächelnd mir ins Gesicht ziemlich häufig: Herr Herwig, heute ist ein ganz besonderer Tag. Und dann sagt er mir: Herr Herwig, heute ist der 79. Tag, nachdem Deutschland Basketball-Europameister wurde. Er zählt also die Tage immer mit und Christian wartet dann auf mich und wir haben so eine ganz spezielle Verbindung. Also wenn du etwas über mich wissen willst und dich mit mir verbunden fühlen willst, dann lass uns über Basketball sprechen. Das ist kein Ausschlusskriterium dafür, dass ich mich mit anderen Leuten verstehe, aber bei ihm ist es natürlich eine besonders spezielle Verbindung. Wir fühlen uns verbunden. Basketball verbindet mich und eine besondere Beziehung, die im Sport, auch im Basketball, ja eine große Rolle spielt, ist die von Team und von Trainer. Team und Trainer. Es gibt ja viele Trainerwechsel zurzeit, auch in der Bundesliga, überall wo wir sind, wo wir hinschauen im Sport, ist das eine ganz, ganz wichtige Verbindung. Ich als Spieler, auch als Jugendlicher, als junger Spieler, wir haben sehr erfolgreich hier in Nordrhein-Westfalen auch damals gespielt, so als ich 14, 15, 16, 17 Jahre alt war, waren wir überall hier auch unterwegs und wir waren sehr erfolgreich und hatten einen Erfolgscoach. Auch das ist ja so ein Label, das man kennt, ein Erfolgscoach. Und wir wussten, dieser Coach wird gehen, er wird uns nach der Saison verlassen, also waren wir natürlich darauf gespannt, wer wird auf ihn folgen. Wer kommt eigentlich als nächstes? Und als nächstes kam Hans Smog. Und Hans Smog war alles andere als das, was wir von einem Basketball- oder von einem Erfolgstrainer erwarten würden. Weil Hans Smog gar nicht so aussah wie jemand, der Sport machte, sondern eher wie zwei oder drei Personen, die Sport machten. Und da waren wir als Teenies, als Jugendliche schon sehr brutal. Hans Smog hat es in unserem Team nicht lange ausgehalten. Wir haben es ihm sehr schwer gemacht. Hans Smog war ganz schnell weg, wenn er Übungen vormachte im Training, lachten Spieler hinter seinem Rücken über ihn. Hans Smog brachte seinen eigenen Sohn mit ins Team, den er bevorzugte. Auch das war nicht unbedingt die beste Möglichkeit, sich eine Verbindung mit dem Team aufzubauen. Hans Smog war nicht derjenige, den wir erwartet hatten, und wir waren der Grund dafür als Team, warum Hans Smog auch ganz schnell wieder weg war. Ich frage uns also heute Nachmittag an diesem dritten Advent, was ist, wenn das, was da kommt, so anders ist, als wir es erwartet haben? Wenn das, was da kommt, so anders ist, als das, was wir erwartet haben? Was ist, wenn das Geschenk, was ich bekomme, so anders ist, als das, was ich erwartet habe? Was ist, wenn da ein Schlafanzug im Geschenk ist, unterm Weihnachtsbaum liegt und ich eigentlich gar keinen Schlafanzug wollte? Was ist, wenn mein erstes Date mit jemandem, wo ich sage, ach, vielleicht ist das die Partnerin oder der Partner meiner Träume, aber so anders ist, als ich es erwartet habe? Was ist, wenn die neue Bundesregierung, die ich gewählt habe, wo ich Hoffnungen reingesetzt habe, so anders ist, als ich erwartet habe? Und ihr wisst vielleicht, wo ich hin will. Was ist, wenn derjenige, der da kommen soll, so anders ist, als wir das erwartet haben? Wie reagierst du? Es ist Advent. Wir warten ja eigentlich fast manchmal so mehr symbolisch auf die Ankunft von Jesus Christus auf dieser Welt. Was ist, wenn der, der da kommen soll, so anders ist als das, was ich mir wünsche, als das, was ich erhoffe oder auch als das, was ich erwarte. Jesus ist kein Basketballtrainer. Er ist weit davon entfernt, wobei ich das schon sehr reizvoll gefunden hätte. Aber es ist doch irgendwie so, dass Jesus in sein Team kommt, nennen wir es Menschheit. Jesus kommt auf diese Welt, kommt in sein Team und er hat zumindest einen schweren Stand. Er kommt in sein Eigentum, heißt es im Prolog des Johannesevangeliums. Und super, du hast schon die ersten 9 Verse gelesen und genau da schließe ich nämlich an. Er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Diese Welt hat Jesus erwartet und dann kommt Jesus und was passiert? Sie haben Schwierigkeiten mit ihm. Sie nehmen ihn nicht auf. Und ich frage uns, hey, wo geht uns das so, dass wir vielleicht in diesem Advent oder vielleicht liegt das auch schon in der Vergangenheit, wo wir schwer damit umgehen können, wie und wer Jesus eigentlich ist. Oder wo es uns schwer geht mit Aussagen, die Jesus trifft, an denen wir uns reiben. Ich glaube, es ist gut, dass wir uns diese Frage immer wieder stellen, weil sie uns geistlich am Leben hält, weil wir uns an etwas reiben und daraus eine gute Energie auch fließen kann zwischen mir und Jesus in meiner Gottesbeziehung, dass wir immer wieder nach dem Wesen Gottes fragen. Und Advent ist ja genau so eine Zeit, wo wir danach fragen können. Wir dürfen Jesus immer wieder suchen und fragen, hey Jesus, wie bist du eigentlich? Wer bist du eigentlich und wo bist du eigentlich? Und ich vermute, weil ich hier in einer Gemeinde bin, haben viele von uns das schon mal erfahren. Ich suche Gott, ich suche Jesus und irgendwie lässt er sich nicht finden. Ich suche Gott und er lässt sich irgendwie nicht finden. Und ich beantworte diese Frage mal, warum das so ist. Ganz einfach und provokant, obwohl das so gar nicht so richtig meine Art ist, ganz kurz und präzise zu antworten. Warum ist es so? Einfache Antwort, er ist nicht hier. Warum lässt er sich hier nicht finden? Er ist woanders. Jesus ist woanders und du musst vielleicht woanders suchen. Also frage ich mich, an welchen Orten suche ich Jesus eigentlich? An welchen Orten suche ich eigentlich? Oder anders gefragt, an welchen Orten lasse ich mich von Jesus eigentlich finden? Da, wo ich unterwegs bin. Und dann ist Jesus suchen und finden ja immer so ein Wechselspiel aus Initiative, ich suche, und aus Abwarten, gefunden zu werden von ihm. Denn was ist, wenn die, die ihn aufnehmen sollten, das nicht tun, ihn aufnehmen? Da ist Jesus in seinem Leben klar und das fordert mich sehr heraus. Er ist woanders zu finden. Er geht woanders hin. Er geht zu den anderen. Er lädt alle Vollpfosten ein, die ich kennen würde. Und gibt ihnen eine Heimat und öffnet seine Arme ganz weit aus und wird Gastgeber für die, die ihn wirklich nötig haben. Und ich merke, in diesem Zusammenhang, wo ich auf die anderen schaue und sehe, Jesus ist bei denen, aber nicht bei mir, zumindest ist das mein Eindruck, ich war und ich bin eigentlich der Vollpfosten. Dass ich Jesus in meinem Leben, mit meinem Leben, keine Chance gegeben habe und neidisch auf die schaue, die ihn erfahren, die irgendwie Anteil, gefühlte Anteile an seiner Lebensfülle haben und an seiner Gegenwart. Und ich schaue auf mein Leben und merke, ja, das war bei mir so. Ich war viele Jahre meines Lebens, was heißt viele Jahre, aber schon 3, 4, 5 Jahre meines Lebens so richtig krank. Und wo habe ich Jesus gesucht? Ich habe ihn in der Heilung gesucht. Ich habe gesagt, Jesus, heile mich, hilf mir. Und wo war Jesus wirklich? Irgendwann, nach ein paar Jahren natürlich auch in der Heilung, aber in dem Moment vor allen Dingen in meiner Trauer, da war Jesus. Er war nicht da, wo ich ihn ständig gesucht habe, sondern er war viel näher, als ich dachte. In meiner Trauer war Jesus da. Vielleicht geht es dir ähnlich, dass du Jesus in der Höhe suchst und dein Blick geht nach oben und du suchst ihn im Lobpreis, dein Blick geht nach oben, aber gerade ist er da irgendwie nicht zu finden und du hast den Eindruck, du drehst dich nur im Kreis. Und wir haben gerade gesungen, und das habe ich mir aufgeschrieben, das fand ich super, vom Waymaker-Lied her, ne? Even when I don't feel it, even when I don't see it, you're working, you never stop. Also immer, wenn ich es auch nicht fühle, immer wenn ich es auch nicht sehe, dann wirkst du und es fokussiert uns auf den Moment, wo ich bin, um mich sehen zu lassen, Jesus ist hier. Vielleicht noch nicht in der Heilung, aber in deiner Trauer oder da, wo du gerade steckst, da ist Jesus. Ich habe ihn oft nicht aufgenommen, weil er anders ist, als ich es erwartet habe und vielleicht enttäuscht bin. Und er kommt anders zu mir und ich erkenne ihn nicht. Und ich habe weiter überlegt und mich gefragt, was steht mir und uns eigentlich im Weg zur Begegnung mit Jesus? Und da bin ich auf Aussagen gekommen wie, hey, weil ich Pastor bin, muss ich doch eine Begegnung mit Jesus haben. Also, wir kommen manchmal vielleicht auch gerade im pastoralen Dienst stark mit der Position. Durch meine Position, die ich habe, muss ich doch eine Begegnung mit Jesus haben. Oder weil ich das Richtige glaube, muss ich doch eine Begegnung mit Jesus haben. Oder weil ich alles richtig mache, muss ich doch eine Begegnung mit Jesus haben. Der Johannesprolog geht weiter. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Und uns? Das sind alle. Jesus ist ganz bei den Menschen, er ist ganz bei den Seinen. Und der Blick von oben in die Vertikale geht in die Horizontale. Jesus kommt zu den Seinen, er kommt in sein Team, er wird ganz Mensch. Und es muss uns einfach brutal verwirren. Es muss uns eigentlich jedes Jahr neu alarmieren, dass das so ist. Denn was bedeutet Advent? Was bedeutet es, dass Gott in Jesus kommt? Was bedeutet es, dass Gott als Baby kommt? Es bedeutet, Gott ist zutiefst bedürftig. Gott ist bedürftig. Gott kommt als Bedürftiger in diese Welt. Er kommt als Geschöpf in die Welt. Er kommt als lebendiges Wesen in die Welt zum Anfassen und zum Windeln wechseln und zum Schnuller hatten die damals noch nicht, aber irgendwas anderes, was sie ihm zum Ruhegeben in den Mund gestopft haben. Gott kommt als Bedürftiger. Gott braucht dich? Das muss uns verwirren. Gott braucht uns Menschen? Gott braucht deine und meine Aufnahme, obwohl er sie eigentlich nicht braucht. Gott braucht deine und meine Aufnahme, dass wir ihn aufnehmen auf dieser Welt, aber eigentlich braucht er sie doch nicht. Das muss uns verwirren, weil Götter und Könige man sich anders vorstellte. Ein Gott, ein König, der beansprucht immer Macht. Götter, Könige, Herrscher, Despoten, Diktatoren, die beanspruchen Macht. Und wenn jemand Macht beansprucht, und wir merken das schon bei den Labels, die ich auch verteile, Diktatoren und so weiter, dann wird es irgendwie gefährlich. Derjenige, der auf die Frage, ob er der König der Juden sei, mit Ja antwortet, was passiert mit ihm? Er wird gekreuzigt. Gefahr. Das ist die Reaktion der Menschen. Und es ist damals wie heute, wenn Jesus Macht in deinem Leben beansprucht, dann wird es gefährlich. Das muss uns alarmieren, dass ein Gott, der Mensch wird, der selbst so sehr bedürftig ist, Macht beansprucht, das muss uns irritieren. Warum? Weil wir ein komplett anderes Denken über Macht haben, als Jesus das gelebt hat. Schauen wir in den Philipperhymnus aus dem Philipperbrief. Da steht, er, der in allem Gott gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Haben wir schon gehört und wir nicken das gerne ab, irgendwie als gute Christen, aber ich sage es nochmal, es muss uns erschüttern. Es muss uns irritieren, weil es uns vor die Frage stellt, ey Gott, was hast du eigentlich hier zu suchen? Was machst du hier eigentlich? Was hat ein Gott hier zu suchen? Und die Antwort muss wiederum sein, er scheint ein ganz großes Bedürfnis zu haben. Götter und Könige mit Bedürfnissen, ja, Expansion, Machtanspruch, Einfluss, Geld, ja. Was sind die Bedürfnisse unseres Gottes? Macht, ja, aber nicht zu seinem eigenen Vorteil. Geld, ja, aber eher um es unter denen zu verteilen, die es wirklich nötig haben. Einfluss, ja, aber nur, damit die Schuld keine schadhafte Konsequenz mehr für das Leben der Menschen hatte. Gott lebt unter uns und Gott kommt in aller Klarheit. Und die Menschen nehmen Jesus nicht auf, weil er anders ist, als sie ihn sich vorgestellt haben. Er ist ein Gott und König unter den Menschen. Und wir dürfen erkennen, Jesus, du bist hier, unter den Menschen. Da fühlst du dich wohl, da fühlt Jesus sich wohl. Oder besser gesagt, da ergibt dein Leben Sinn, unter den Menschen. Ergibt es Sinn für dein Leben, unter Menschen zu sein? Es macht zumindest für Jesus Sinn. Es macht auch für mich Sinn. Vielleicht macht es auch für dich Sinn. Und das Gute ist, es macht für alle Menschen Sinn, unter Menschen zu sein, in einer Zeit, in der Einsamkeit zunimmt, selbst wenn ganz viele Menschen im Raum sind. Die Adventszeit ist ja eine Zeit der Gemeinsamkeit und der Einsamkeit zugleich. Jesus lebte unter uns und er lebt unter uns und er möchte uns begegnen und davon leben wir. Von dieser Begegnung, von dieser Verbindung. Das ist unser Bedürfnis und da ist Jesus. Wo wir sind, da ist auch Jesus. Wo du bist, da ist auch Jesus. Da kannst du Jesus finden und da kannst du dich von Jesus finden lassen. Wo wird das in der kommenden Woche sein? Wo bist du in der kommenden Woche unter Menschen? Wo wird das sein? Wo seid ihr nächste Woche? Lasst mal hören. Schwimmen? Schule. Genau. Wo sind wir noch unter Menschen? Im Büro. Zu Hause auch. Gut, dass du auch zu Hause bist. Ja. Wo du bist, da ist Jesus. Jesus aufnehmen bedeutet, unter Menschen zu sein. Und da dürfen wir eintauchen in diesem Advent. Und vielleicht bedeutet eintauchen auch bei denen zu sein, die alleine sind und ihnen so dieses Geschenk der Gemeinschaft gemeinsam mit Jesus auch zu machen und ihnen zu zeigen, Jesus ist hier. Wir dürfen Jesus aufnehmen und sagen, schön, dass du da bist, Jesus. Schön, dass du hier bist in dieser Welt. Und was ist und was geschieht, wenn Jesus in sein Team kommt und dieses Team ihn aufnimmt? Dann wird es sowas wie eine tolle, fast unaufhaltsame Kraft, weil sie Leben nicht verhindert, sondern freisetzt, weil das Team sich identifiziert mit den Menschen und mit seinem Trainer und mit seinem Lehrer, Meister, mit dem Erlöser und Herrn, weil es damit auch immer über die Menschen und über das Team selbst hinausweist und Raum gibt für die Größe Gottes in dieser Welt. Jesus braucht dich, auch wenn er dich eigentlich überhaupt nicht braucht. Auch Jesus sagt, schön, dass du da bist. Advent bedeutet, den bedürftigen Gott in unserer Mitte zu begrüßen und ihn aufzunehmen. Dort, wo wir Menschen sind und wir sagen zu ihm, schön, dass du da bist, Jesus. Amen.